Am besten hätte ich gesagt, lass uns doch vorrücken, weil die, die hier sind, die können ja nichts dafür, für die, die nicht gekommen sind heute Abend, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn ihr euch da wohlfühlt, wo ihr gerade sitzt, dann ja, wollen wir einfach hören gemeinsam und lesen, was der weitere Text in der Bergpredigt uns sagt. Ja, wir sind letztes Mal war ja hat der Jakob den Text aus Matthäus 7 bis Vers 6. Da ging es um das nicht richten sollen, nicht verurteilen sollen den Nächsten, des Nächsten, und dass wir da sehr, sehr drauf achten sollten. Ja, und jetzt geht es um Gebet, um das Beten. Und ich werde die Verse 7 bis 11 lesen. Aber dann auch immer wieder in Lukas Kapitel 11 werden wir gemeinsam reinschauen, weil das ist die Parallelstelle bei Lukas, die die gleiche Wahrheiten aussagt und zum Teil etwas ausführlicher. Und wir werden da auch bei Lukas reinschauen. Ich lese einfach die ersten Verse erstmal, Matthäus 7, ab Vers 7. Bittet, und das wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und das wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird, und wenn er ihm um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Welch Ausmaß an biblischen Wahrheiten, an Zuspruch, an doch auch zum Teil Geboten. Das sind Gebotsworte, die hier stehen. Bittet, sucht, klopft an. Sehr, sehr starke Herausforderung, aber damit verbunden ein Versprechen, was wir eigentlich gar nicht, was gar nicht in unsere Köpfe hineinpasst. Hier sehr eindeutig, jeder Bittende empfängt, Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Das ist sehr interessant, dass diese Aufforderungen nach Bitten, Suchen und Anklopfen allein von der Grammatik her, die sagen, dass es eine andauernde Tätigkeit ist. Nicht etwas Einmaliges, das wird auch im deutschen Text, wird versucht, das zu übersetzen, denn jeder Bittende, der fortlaufend bittet, denn jeder Suchende, der fortlaufend sucht und jeder Anklopfende, der empfängt, der bekommt. Etwa eine Tätigkeit, die fortlaufend ist. Und ja, so auch hier wieder eine Aufforderung vom Text, von der Bergpredigt her, etwas zu tun. Und es ist jetzt nicht die erste Aufforderung. Wir haben die immer wieder gehört in der Bergpredigt. Und spätestens hier, der ganze Zusammenhang, der lehrt uns, wenn wir meinen, diese Aufforderung durch eigene Anstrengung denen nachkommen zu können, dann spätestens hier merken wir, darum geht es nicht. Der Text lädt ein, Johann, bleib ein bittender Mensch. Johann, bleib ein suchender Mensch. Johann, bleib ein Mensch, der anklopft, dauerhaft anklopft, nicht aufhört. Ja? Denn du bist abhängig von deinem Vater im Himmel. Diese Abhängigkeit, unsere Abhängigkeit als Menschen von Gott ist hier nochmal so ziemlich zum Ende der Bergpredigt nochmal ganz besonders betont. Weil, wie gesagt, so ist es auch im Geist der gesamten Bibel, da, wo wir Aufforderungen finden, das lehrt uns die Bibel unmissverständlich, dass wir nur dann das schaffen, diesen Aufforderungen nachzukommen, wenn wir Gott erlauben, in unserem Leben das zu machen. Wenn Gott wirklich Platz nehmen kann in unserem Leben. Es ist sehr interessant, diese drei Tu-Worte, dieses bittet, sucht und klopft an. Ich habe mich gewundert, welche starke Worte das sind. Bitten, eigentlich bettelt, jemand, der bettelt. Ja, nicht nur, ja, kannst du bitte, sondern jemand, der bettelt, ein bettelnder Mensch. Oder der Suchende, derjenige, der wirklich was verloren hat. Ich glaube, bei einer Gelegenheit habe ich das mal gelesen, hier steckt dieses Spürnase mit drin, wirklich mit vollem Eifer, mit allem Einsatz, der mir zur Verfügung steht, zu suchen, nicht aufhören, zu suchen, nachzuforschen, bis ich das finde, bis ich, wenn es um eine Suche nach Antwort, bis ich die Antwort finde, bis ich das finde, wonach ich suche, wirklich mit ganz viel Eifer steckt da drin. Und beim Anklopfen, an anderen Stellen der Bibel wird das gleiche Wort wie stoßen oder schlagen oder zerschmettern übersetzt. Können wir uns vorstellen, das ist nicht dieses leise Klopfen mit einem kleinen Finger, sondern ein heftiges Klopfen an der Tür, ein sehr herausforderndes Klopfen. Und dazu lädt Gott uns ein, zu bitten als jemand, der bettelt, zu suchen als jemand, der mit vollem Eifer und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln sucht und jemand, der anklopft, nicht nur ganz vorsichtig, sondern an der Tür klopft, so dass wirklich alle im Haus aufwachen. Das sind so Bilder. Aber diese Bilder, die zeigen uns die Eigenschaften des Empfängers, des Menschen, der im Gebet ist und der etwas empfangen will von Gott. Die wichtigen Eigenschaften des Empfängers. Und in diesem Zusammenhang wird ja in Lukas uns noch eine Geschichte erzählt. Und die würde ich gerne mit uns zusammen vorlesen. Lukas 11 wird erzählt Jesus erstmal diese Geschichte und dann sagt er diese Verse, die wir eben gelesen haben. Lukas 11 ab Vers 5 lesen wir diese Geschichte zusammen. Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht mehr aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen wird und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und dann weiter, und ich sage euch, bittet. Das wird euch gegeben werden und so weiter. Diese Verse, die wir eben gelesen haben. Jesus schickt diesen Aufforderungen, diese Geschichte voraus, die bei Lukas so festgehalten wurde, weil diese Verse, Vers 9 beginnt ja mit und ich sage euch. Praktisch Jesus knüpft an diese Geschichte an, an dieses, ja, zum Teil steht hier unverschämte Bitten des Freundes, weil er so nachdringlich, er hat keine andere Lösung, er muss das bekommen, worum er betet. Bei dieser Geschichte oder bei ähnlichen Geschichten, wollte ich das kurz reinnehmen, müssen wir vorsichtig sein, wenn Jesus Beispiele erzählt, Gleichnisse, dann ist das sehr selten, wird jedes einzelne Detail des Gleichnisses auf das Leben angewandt. Wir denken an das Gleichnis vom Sämann. Da wird vieles auf das Leben angewandt. Da ist der Sämann ist ein Bild für Gott, da ist der Samen, da sind die Menschen, die verschiedenen Saatsorten. Da wird alles verglichen. Aber normalerweise, so lehrt man, so sagt man, hat eine Geschichte. Wenn Jesus eine Geschichte erzählt und sie nicht weiter erklärt, dann hat diese Geschichte eigentlich eine Wahrheit, an die wir anknüpfen sollten oder was wir aus dieser Geschichte lernen sollten. Und es geht jetzt nicht darum, wir können jetzt nicht vergleichen, wie der Freund, der unzufrieden ist zum Beispiel, weil er gestört wurde mitten in der Nacht. Das dürfen wir auf Gott nicht so anwenden. Es gibt sehr viele Bibelstellen, die sagen, kommt jederzeit. Gott können wir nicht stören mit unseren Bitten. Ja? So, und wir dürfen jetzt nicht jedes einzelne Detail anwenden, aber was Jesus mit der Geschichte sagen wollte, in erster Linie, das war dieser Gedanke, bleib dran, hör nicht auf, bleib dran. So wie dieser Freund, der hatte ja anscheinend keine andere Lösung und er blieb dran. Auch wenn er das nicht sofort bekam, wonach er suchte, dann war das wichtig, bleib dran. Ich weiß nicht, ob ihr mir recht geben werdet, aber vielleicht als Frage in den Raum hinein. Kann es sein, dass Menschen, die neu im Glauben sind, die sich jetzt vor kurzem bekehrt haben, dass Gott auf ihre Gebete eigentlich viel schneller hört? Oder sehr gelacht? Oder sofort antwortet? Und dass Menschen, die länger im Glauben sind, oft warten müssen. Haben wir die Erfahrung? Kennen wir das so? Kann es sein? Ja, es ist sehr pauschal jetzt gesagt, aber im Allgemeinen, es ist ein gutes Thema, wo man auch ins Gespräch kommen kann. Ja, aber so, woran ich dachte, Gott kennt doch unsere Möglichkeiten, unsere Gegebenheiten und Gott weiß doch, wenn ein Mensch, der sich eben zu ihm gewandt hat und bekehrt hat, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Mensch ja auch ziemlich bald Gottes Nähe, Gottes Fürsorge auch spürbar erlebt in seinem Alltag. Das ist doch wichtig, dass der Glaube wächst. Aber bei einem, der schon Jahre im Glauben ist, da wird auf die Geduld auf die Probe gestellt. Und wenn es nicht so wäre, ich denke dann immer wieder dran, wir müssten ganze Teile der Bibel entfernen, was wir natürlich nicht machen dürfen und können. Denn viele gläubige Menschen in der Schrift, die gingen durch Zeiten durch und man merkt, der ruft zu Gott und sagt, Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Ja? Aber Gott verlässt seine Kinder nicht. Nur er weiß, dass dieser Mensch, der hat eine gewisse Standfestigkeit schon in seinem Leben erreicht und Gott will, dass ihr weiter wächst im Glauben. Kann es sein, dass es so ist? Gott verlässt uns nicht, weil da hat er sich ja festgelegt, sondern er wartet drauf. Er will uns erziehen, auch in unseren Bitten. Jeder von uns hat bestimmt, könnte sofort eine ganze Liste davon nennen, wofür wir länger schon beten. Und bei manchen Sachen ist noch keine Antwort da. Aber es ist gut, wenn wir Listen machen. Mir fällt das sehr, sehr schwer. Liegt mir nicht eigen. Ich weiß, es gibt Menschen, die das alles aufschreiben. Alles, was er gegessen hat. Und ich kenne solche Menschen. Ja. Ich muss mich sehr anstrengen. Aber ich weiß, das ist gut, wenn man aufschreibt und einfach auch später nochmal zurückzublenden und vielleicht auch einen roten Faden zu entdecken. Das merke ich schon. Da, wo ich das mache, dann merke ich irgendwo ein roter Faden von Gedanken, die mich bewegt haben aus der Schrift oder wo Gott auf Gebete geantwortet hatte. Ein kurzes Beispiel und dann würde ich gerne zum Gespräch einladen. Können wir uns erinnern an die, jetzt spreche ich zu uns als Eltern, ja, wir sind schon fast aus dem Alter raus, wo wir kleinere Kinder hatten. Larry schreibt uns keine Wunschliste mehr zu Weihnachten. Aber noch vor ein paar Jahren, als unsere Kinder kleiner waren und dann war das ja selbstverständlich, ja Kinder, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Und da kam so vieles. Und dann hatten wir als Familie so die Lösung, okay, dann schreibt das mal auf. Schreibt mal die Wunschliste. Und dann merkten wir, ja, die Liste ist da, es ist noch eine Zeit vor Weihnachten Und nach einer Zeit wurde die Liste korrigiert und dann kam noch was dazu und dann wurde die Liste ganz weggetan, eine neue Liste. Ich spreche jetzt von unseren Kindern, wo wir das, kennt ihr das? Ja? So, und dass man als Eltern ein bisschen auch irgendwo darauf geachtet hat. Und was ist da jetzt? Welches Anliegen wiederholt sich? Wo bleibt der dran? Oder sie? Und was sind Anliegen oder Bitten, die erwähnt wurden, die scheinbar so wichtig waren, vielleicht beim Einkaufen im Real und beim nächsten Einkaufen, da guckt sie gar nicht mehr drauf. Anscheinend war das doch nicht so wichtig. Kennt ihr das? So, man guckt drauf, wie wichtig ist das, was er jetzt haben will. Kann es sein, dass Gott uns irgendwo auch damit prüft? Und dieses, wenn wir sprechen über die Eigenschaften des Empfängers, des Beters, dass Gott uns ermutigt und sagt, Johann, bleib dran. Bleib dran, es ist nicht vergeblich, was du tust. Bitte, und zwar so wie ein bettelnder Mensch, suche mit deinem ganzen Eifer, klopfe an, nicht nur ganz vorsichtig, sondern bleib dran. Und Gott guckt, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Oder ist ein Anliegen, was ich heute und morgen erwähnt habe, und nach 2 Wochen sage ich das Gott nicht mehr. Was meint ihr, achtet Gott darauf? Ich denke schon. Vielleicht noch ein Gedanken und dann würde ich das Mikro weiterreichen. Noch ein Gedanken. Kann es sein, dass dann, wenn Gott auf Gebete antwortet, dass es oft wie ein Zufall aussieht? Ganz oft. Ich will nur ein Beispiel aus der Bibel nennen. Das hat mich mal durch einen Bruder hat das mal erwähnt und ich guckte nach, stimmt, das hat mich so getroffen, weil ich da so sehr einverstanden war. Da ging es um die Geschichte, um die Rettung der Juden unter dem König, jetzt habe ich nicht seinen Namen, aber Mordechai und Esther sind da ganz wichtige Persönlichkeiten. Wie hieß der König, wer hat seinen Namen? Xerxes, danke. Xerxes, der König Xerxes und ja, da waren Menschen im Umfeld von diesem König, die auf jeden Fall die Juden vernichten wollten und das war alles schon beschlossen und das hing anscheinend alles an einem seidenen Faden. So, das Datum stand fest und alles war beschlossen, wie man die Juden vernichtet, wie man ihre Güter plündert und so weiter, ja. Und ganz, ja, stand alles fest. Aber ganz zufällig kommt Esther in das Haus dieses Königs herein. Scheint ein Zufall zu sein. Und dann noch viel größerer Zufall. Der König hat eine schlaflose Nacht. Er hat, weiß ich nicht, seine Tabletten nicht genommen. Auf jeden Fall, er kann nicht schlafen. Und was macht er? Er sucht, guckt in den Büchern nach. Und was findet er? Was findet er gerade in seinen Büchern? Er findet, dass Mordechai etwas sehr Gutes ihm mal getan hat und dass er nicht geehrt wurde. Scheinbar ein Zufall. Schlaflose Nacht, ich lese ein Buch und finde etwas Wichtiges. So, er stoßt auf Mordechai. Ganz zufällig kommt am nächsten Morgen der Haman, der die Juden vernichten wollte. Und ganz zufällig ist er derjenige, der so verhasst auf die Juden war, den Mordechai vor dem ganzen Volk ehren und so weiter und so weiter. Von einem Zufall zum anderen, ich sage in Anführungsstrichen, lesen wir von einer wunderbaren Rettung, wie Gott sein Volk rettet. Kann es sein, dass Gott auch in deinem und in meinem Leben ganz oft scheinbar für den Beobachter von der Seite, er sagt, ist doch ein Zufall. Wieso sagst du, das war Gott? Und du selber weißt es aber ganz genau, das war Gott, das war kein Zufall. Es wäre gut vielleicht, wer was ergänzen möchte oder dazu sagen könnte oder wollte. Mikro ist da. Ja, ich hatte jetzt einige Gedanken so in den Raum. Ja, Johann.
Du hast gefragt, jung Bekehrte, welche jung jetzt getauft sind, frisch getauft sind, als Gott ihnen schneller was erklären tut und Hilfe tut, um Hilfe. Ich sage, kann sagen, ja. Warum? Weil sie Anfänger sind und die können, wie in der Bibel steht geschrieben, noch feste Speise nicht essen. Die müssen durch Beispielen alles und Gott führt ihn und hält ihn auf. Und wenn sie zu Gott beten, dann erhört Gott auch schneller. Wenn schon Erwachsene sind, die haben mehr Prüfungen, die haben mehr Schwierigkeiten. Und wenn sie dringend anklopfen und beten und nicht loslassen, dann erhört Gott auch ihre Gebete. Und manchmal, wenn wir nicht gehorchen, dann macht er so, dass es manchmal auch Unfall ist und wir fragen manchmal, warum. Aber Gott zieht uns, Gott lernt uns und wir kommen immer näher zum Ziel.
Ja, danke schön. Sehr gut. So, wer möchte noch was sagen?
Klaus. Du hast ein gutes Thema angesprochen, die Kinder. Die Kinder, ja, und das ist, ich kann sagen, dass was die Kinder beten, das hat Gott fast immer gehört. Also ich weiß, wo unsere Kleinen gebetet haben, ich dachte manchmal, ich würde sowas nicht aussprechen. Ja, die sprechen aus und das, dann gibt es die Gebetserhörung. Ja. Und das hat auch später, hat das auch mich auch mehr ermutigt. Ich dachte, wenn die Kinder beten, dann wird's. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Vielleicht haben sie mehr Glauben.
Kurzes Beispiel, wir hatten mal Wellensittiche und dann sind die irgendwann mal bei Opa auf dem Balkon gelandet, mit Absprache von Opa, mit Opa. So, und jetzt Pärchen von Wellensittichen mit Kleinen. Und irgendwie, waren Kinder da und wir haben das Nest geöffnet. Und jetzt ist der Papa weggeflogen und die Mama mit den Kleinen ist geblieben. Ich habe mich erkundigt, mir wurde gesagt, die Wellensittiche sind wörtlich zu dumm, die kommen nicht zurück, die finden den Weg nicht zurück. Aber unsere kleine Alice, ich weiß nicht, wie alt sie war, sie sagte, ich glaube zu Helene sagte sie das, Oma, der wird kommen. Ja, wir dürfen beten, natürlich, aber mit so einer Sicherheit, der wird zurückkommen. 2 Tage später saß er auf dem Käfig. Wir wissen nicht, wie das ging, aber der wird kommen und der kam und konnte wieder eingefangen werden. Ja, Gott wird durch Zufall, scheinbaren Zufall, was uns vielleicht noch mehr Glauben lehrt, was der andere vielleicht als nichts Besonderes erklären würde und wo ich nicht anders kann und sagen muss, Gott, du warst das. Okay? Aber das lesen wir in der Bibel nochmal. Was kennzeichnet einen Menschen aus, der gottesfürchtig ist? Das ist eins der für mich ein sehr, sehr zentraler Bibelvers aus Jesaja 50. Was kennzeichnet einen Menschen aus, der gottesfürchtig ist? Das ist, auch wenn er durchs dunkle Tal geht, so bleibt er nicht stehen, er geht weiter. So beim Autofahren bleibt man normalerweise sofort stehen, wenn die Lichtanlage ausfällt. Ja, so wird das ja, bekommt man das gelehrt. Aber im Glaubensleben, wenn ich auch nicht sofort Antworten habe und nicht Lösungen habe für dieses mein Problem, lehrt die Bibel mich, Johann, du sollst weitergehen. Das, was du kennst, was du weißt, bleib dran, bleib bei Jesus. Und diese Eigenschaft wurde durch dieses Beispiel, durch diese Bilder, Eigenschaft des Beters. Bleib dran, hör nicht auf, zu suchen, zu bitten und zu anklopfen. Hör nicht auf. Und Gott möchte dein Gebet hören, aber gleichzeitig, er möchte dich auch erziehen, indem er auch manchmal wartet. Den zweiten Gedanken, den ich heute Abend nochmal hier betonen wollte, war die Eigenschaft des Gebers beim Beten. Die Eigenschaft des Gebers beim Beten. Und das fand ich in Lukas 11, 9 bis 13 am besten zusammengefasst. Und ich würde diese Stelle dann noch lesen. Lukas 11, 9 bis 10. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Vielleicht einmal noch ganz kurz hier stehen zu bleiben. Heißt das, wie jemand, der vor kurzem auch genauso eine Situation erlebt hatte, und das war sehr offensichtlich bei einem kaputten Auto, was ein Bruder erzählte vor kurzem. Es war offensichtlich kaputt und eigentlich von seinem, sagt er, von seinem technischen Verständnis war das endgültig kaputt, zu Schrott kaputt. Aber ich will jetzt nicht die Namen nennen, aber dann wurde doch jemand anders, der konnte glauben und sagt, ich würde das Auto doch irgendwie, liegt mir das auf dem Herzen, in die Werkstatt bringen. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange kommt die Frau mit dem Auto wieder zurückgefahren. Etwas, was technisch eigentlich nicht ging, war doch reparabel. Ging doch, und jemand, der das beobachtete, und wenn das so ist, warum beten wir dann nicht für 1 Million? Ja, das hat er jetzt erlebt. Man kann beten, Gott antwortet. Und warum beten wir dann nicht für 1 Million? Vielleicht dazu möchte jemand noch was sagen. Müssen wir nicht die Bibel in ihrer... Müssen wir die Bibel nicht in ihrer Gesamtheit nehmen? Jedes einzelne Wort ist von Gott gehaucht, von Gott gewollt, jeder Buchstabe, jedes i-Tüpfelchen hat Gott so gemeint, und gleichzeitig ist die Bibel eine Einheit. Und lehrt die Bibel uns auch nicht, dass Beten auch Bedingungen hat? Ja? Jakobus 3 zum Beispiel, Jakobus 4, sagt Gott sehr eindeutig, es können falsche Motive sein. Und ihr habt nichts, einerseits, weil ihr nicht betet, aber andersrum, weil eure Motive falsch sind. Oder erhörliches Beten ist dann möglich, wenn wir bei Jesus bleiben, in seiner Nähe, in seinem Willen beten, in seinem Namen beten und so weiter. Es gibt schon Bedingungen, die Bibel sagt schon sehr eindeutig, Gott hört nicht jedes Gebet, wie zum Beispiel dieses, die 1 Million, wenn Gott kann auch Nein sagen. Denn wir wollten auf die Eigenschaften des Gebers schauen. Dann ist ein Nein wahrscheinlich das Bessere für mich. Denn Gott gibt uns gute Gaben, lesen wir weiter. Und daher lasst uns diesen Text weiterlesen. Wir sagten ja Lukas 11, jetzt ab Vers 11. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt Fisches eine Schlange geben? Weiter. Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch ein Skorpion geben? Und in der Matthäusstelle steht, wenn der Sohn den Vater um ein Brot beten wird, dass er ihm einen Stein gibt. Lukas ergänzt das noch. Bei Matthäus Stein, Brot und Fisch. Und bei Lukas ist dann noch das Ei erwähnt. Der Sohn bittet um ein Ei. Und dann kommt's. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Es ging um die Eigenschaften des Gebers. Gott kann auch Nein sagen. Und wir lesen nur das, was Gott gibt. Das wird gut sein. Die Matthäus-Stelle nochmal. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben? Ja, der Sohn bittet um Brot, um Fisch, um ein Ei. Und der Vater, der Böse, wahrscheinlich in diesem Sinne sündhaft, von der sündhaften Natur. Und trotzdem, er ist so gut, er liebt doch seinen Sohn. Und der wird ihm doch nicht anstatt Brot, das waren ja meistens diese Fladenbrote, einen Stein geben, der ähnlich aussieht. Er wird seinen Sohn doch nicht enttäuschen mit dem, was er ihm gibt. Oder wenn er ihm Fisch bittet, vielleicht ähnlich aussehende Schlange geben, die für ihn gefährlich sein wird. Das wird er doch nicht geben, sondern was wird er tun? Er wird Gutes geben, denen, die ihn drum bitten. Oft anders, nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es wird auf jeden Fall gut sein. Ich habe nachgeschaut, ja, die Zeit ist fast vorbei, und werde ich jetzt deswegen da auch jetzt nicht länger stehen bleiben. Aber es ist interessant, nachzuschauen, was nennt die Bibel alles als Gutes. Ja, erstmal zusammengefasst in Jakobus, alles Gute, sagt Jakobus, kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Gutes kommt von Gott. Ja, und wenn man das gegenüberstellt zu dem Bösen. Böses wird, das Wort für Böses ist Faules, Schädliches, Todbringendes. Dann ist Gutes Nützliches, Lebenförderndes, zum Leben Bringendes. Ja, etwas Gutes. Und das Gute kommt von oben, von Gott. Und wenn ich so die Bibel, ich habe einige Stellen durchgeguckt, das kann Nahrung sein, Lebensmittel, man genießt das Gute, was man bekommt. Es kann sehr unterschiedlich sein. Hier wird das in Matthäus wird das zusammengefasst, wenn auch sogar ein Vater seinem Sohn Gutes gibt. So hier in dem Fall auch wieder Nahrung, damit er weiterleben kann. Und dann zusammengefasst, wie wird der Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn drum bitten. Und wie wird dieses Gute zusammengefasst in dem im Lukas-Evangelium? Wer hat diese Stelle aufgeschlagen? Wenn nun ihr, die böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, was wird der Vater, wie viel mehr geben? Können wir uns erinnern? Den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist geben denen, die ihn drum bitten. Vielleicht bei einer anderen Gelegenheit oder dass wir das uns genauer nochmal anschauen, um die Bitte um den Heiligen Geist. Wir dürfen nicht vergessen, die Worte wurden gesprochen sozusagen noch im Alten Testament. Das Zeitalter der Gemeinde war noch nicht da. Jesus hat gesagt, ich werde den Vater bitten und dann wird er euch den Geist senden, dass er in euch sei. Im Alten Testament war der Geist bei den Menschen und auf Zeit. Im Neuen Testament, Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird den Heiligen Geist senden und er wird in euch sein und er wird euch trösten. Und wenn ihr mich liebtet, man kann diese Worte kaum begreifen, was Jesus damit sagen wollte oder wie groß das Ausmaß ist, dann sagt er, würdet ihr euch freuen, dass ich zu meinem Vater gehe? Warum? Weil wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist zu euch. das Ausmaß dessen, Jesus fasst das Gute zusammen, was er den gläubigen Menschen geben kann und wird, und das ist der Geist Gottes, der in unser Leben kommt. Jetzt die Tage, wo ich über diesen Text nachdachte und immer wieder so auch unterwegs, von der Arbeit, auf Arbeit, zu Hause, immer wieder dachte ich dran, warum gerade der Heilige Geist? Ja, und dann, ich konnte nicht anders als an Krisensituationen denken, die im Leben der Gläubigen sind. Und wer ist derjenige, der immer da ist? In einer unmöglichen Krisensituation. Johann hat jetzt Bilder gezeigt von der Familie, die aus dem Haus rausgeschmissen worden ist. Möbel draußen, Kinder draußen. Aber wer ist da, der immer da ist? Der Heilige Geist, der im Herzen des Gläubigen wohnt. Und dass viele von uns haben das erlebt und erfahren. Es sind Schwierigkeiten, die mich zu Verzweiflung treiben, die ich gerade jetzt erlebe. Und trotzdem weiß ich tief im Herzen, es wird alles gut werden. Wie, weiß ich nicht, aber es wird alles gut werden. Wer sagt mir das? Kann ich mir das einbilden? Ist das nicht das Beste, was wir als gläubige Menschen hier auf dieser Erde haben können? Vielleicht dieses Ausmaß geht uns irgendwo verloren in einer so behüteten Gesellschaft, in der wir leben. Kaum Verfolgungen, aber wir erleben ja auch Schwierigkeiten anderer Art. Und gerade in Notsituationen ist das nicht das Größte, das Beste, das Beste, was Gott uns geben kann, seine Gegenwart. Wo er mir sagt, Johann, ich bin bei dir. Ich bin nicht böse. Denk doch mal, was ich gesagt habe. Wie der Vater seinen Sohn nicht enttäuschen wird, so werde ich dich weder enttäuschen, noch werde ich dir etwas geben, was dich umbringt, wie die Schlange, noch werde ich dir etwas geben, was dir Schmerzen zubereitet, wie der Skorpion und auch sehr gefährlich sein kann. Ich bin ein guter Vater und ich werde dir gute Gaben geben. Und jetzt schauen wir auf unser Leben. Oft erleben wir es anders, gerade in meinem Alltag. Jeder von uns schreibt ja seine eigene Geschichte, die sieht sehr unterschiedlich aus. Aber wie gut ist es zu wissen, der Heilige Geist ist da. Und die Bibel sagt sehr eindeutig, jeder, der gläubig ist, der hat den Heiligen Geist. Wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein, sagt die Bibel, sehr eindeutig. Und natürlich, als die Jünger Jesus mal fragten, ja, wie ist das denn? Warum offenbarst du dich oder wie willst du dich denn offenbaren? Und Jesus sagt, ich werde mich denen offenbaren, die mich lieb haben. Ja, er macht nicht so groß diese Trennung zwischen der Gemeinde werde ich mich offenbaren, den gläubigen Menschen und der Welt werde ich mich nicht offenbaren, sondern er sagt, ich werde mich den Menschen offenbaren, die mich lieb haben. Diese Menschen werden mich erfahren, die werden meine Gegenwart erfahren und jeder von uns weiß, auch wenn ich jahrelang gläubig bin, es kann sein, dass ich mit meinem Leben nicht auf Gott höre. Und ich kann nicht im Glauben wachsen, weil ich ungehorsam bin. Und Jesus sagt aber, ich möchte mich euch offenbaren. Bleib bei mir, bleib in meiner Nähe. Nicht immer wird das so aussehen, wie du das möchtest. Aber das, was ich dir gebe, ist gut. Und meine Gaben sind gut, die ich dir gebe. Und die Gabe Gottes zusammengefasst ist der Geist Gottes, die Person Gottes in uns, gläubigen Menschen, der uns leiten will in dem Alltag, der zu uns reden will. Und natürlich, wenn wir das nicht erleben in unserem Alltag, dieses Gottesreden durch sein Wort, dann ist das schwer, das zusammenzufassen und das dem anderen zu erklären, gerade in einer schweren Situation. Ich erzähle kurz ein Beispiel, damit schließe ich ein Telefonat die Tage mit jemandem, der in großen Schwierigkeiten steckte, so gerade familiär Und dann kamen wir auf das Bibellesen, auf das Beten zu sprechen. Ja, nee, das mache ich nicht. Ich habe kein Verlangen dazu, das mache ich nicht. Und dann sprachen wir weiter darüber. Ja, wie soll Gott in dein Leben eingreifen, wenn du ihn nicht suchst? Wie soll das gehen? Weil Gott hat doch den Weg zu sich gezeigt. Er sagt, suche mich. Oft suchen wir die Lösung irgendwie herbeizuführen von dem Problem, das wir haben. Aber die Bibel lehrt uns ein, Jesus selber sagt, bleib bei mir. Bleib bei mir, denn mich zu lieben ist das Gleiche, auf meine Gebote zu achten oder zu halten. Aber du wirst das nicht schaffen, die Gebote Gottes von deiner Kraft heraus zu halten. Deswegen ist es so wichtig, bleib bei mir, suche, bitte wie ein bettelnder Mensch, klopfe an, bei mir, an meiner Tür, ich will antworten, ich bin gut, meine Eigenschaften sind gut. Ich will dir nur Gutes geben und denk daran, an die beste Gabe, die ich dir gegeben habe, das ist der Heilige Geist, der durch dein Leben mit dir geht, der bei dir ist. Amen. Beten wir noch zusammen? Darf ich einladen, aufzustehen dazu? Danke, mein Vater, dass dein Wort so lebendig ist, dass es kräftig ist, dass es in unser Leben hineinspricht. Danke für deine wunderbaren Verheißungen, die du gegeben hast. Dieses Gebot, dich zu suchen, wie wenn man etwas, was einem sehr, sehr wertvoll war, das verloren gegangen ist, dass wenn man das sucht oder bittet, wie einer, der bettelt oder anklopfen, wie einer, der laut gegen die Tür trommelt, Herr. Danke, dass du uns heute Abend das nochmal dran erinnerst. Lass uns anhaltend sein. Lass uns dieses Beispiel, was du in deinem Wort gibst, auf unser Leben anwenden und bei dir zu bleiben. Anhalten, zu beten und zu glauben, dass du gut bist. Auch in Zeiten, wenn der Feind uns diesen Glauben nehmen möchte, dass wir glauben, dass du gut bist, dass deine Absichten mit meinem Leben gut sind. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist in unser Leben gesandt hast, der uns lehren möchte. Nicht immer erleben wir seine Gegenwart, nicht immer erleben wir sein Reden in unserem Alltag, aber danke, dass er da ist, dass er uns lehren möchte und dass du dich uns offenbaren möchtest, immer wieder aufs Neue. Danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.